Hallo und herzlich willkommen zu unserem Hochzeitspodcast aus Berlin. Ich bin Sarah Lino, Hochzeitsplanerin.
Und ich bin Hochzeits-DJ Hong. Unser Hochzeitspodcast ist für Verlobte und Paare mit vielen Profi-Tipps für die Planung und den Hochzeitstag.
Wir freuen uns sehr über eure Kommentare, Fragen und Anregungen und wünschen euch viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder mit einer neuen Folge. Der liebe Hong sitzt zu meiner Rechten.
Hallo.
Und wir haben auch einen Gast, die Stefanie Brielmeier.
Hallo.
Und zwar gibt es heute das Interview, was wir schon ewig lange machen wollen. Die Frau Brielmeier ist nämlich Rechtsanwältin und Notarin und wir haben ganz viele Fragen an sie. Mögen Sie erst mal anfangen und sich vorzustellen?
Ja, sehr gerne. Hallo. Also mein Name ist Stefanie Brielmeier. Ich bin seit über 25 Jahren Rechtsanwältin und zwar bin ich auch Fachanwältin für Familienrecht und für Erbrecht. Und seit 15 Jahren bin ich Notarin und bin schwerpunktmäßig auf dem Gebiet des Familienrechts und des Erbrechts tätig, auch im Notariat.
Ja, wir möchten ja auch unter anderem über den Ehevertrag sprechen. Das ist ja auch Hauptschwerpunktthema des heutigen Tages. Gibt es denn viele Brautpaare oder viele Hochzeitspaare, die solch einen Ehevertrag machen?
Ja, es gibt schon viele Paare, die Eheverträge machen, wobei man muss sagen, man kann ja einen Ehevertrag vor der Ehe machen oder auch danach. Ah. Wenn man aber unbedingt einen Ehevertrag machen will, dann ist es sinnvoll, ihn vorher zu machen, weil nachher hat man keine Garantie, dass der andere noch unterschreibt.
Ah ja, guter Einwand.
Und sind das dann vorwiegend wohlhabende Paare? Weil ich für mich habe immer so gedacht, ich habe ja nichts und brauche ich auch keinen, Ehevertrag. Oder ist es ganz gemischt?
Ja, es ist schon sehr gemischt. Also man muss ja davon ausgehen, viele finden Ehevertrag wahnsinnig unromantisch. Ja. Und sagen, wir lieben uns, darum brauchen wir auch keinen Ehevertrag. Und das ist eigentlich falsch. Weil ein Ehevertrag ist ja einfach nur dazu da, zu regeln, was soll im Fall der Scheidung passieren. Aber natürlich, wenn man gerade heiraten will, will man ungern über Scheidung nachdenken.
Ja.
Und wie funktioniert sowas mit einem Ehevertrag? Gibt es dann vorher ein Gespräch mit Ihnen oder wie ist da der Werdegang? Ich habe selber auch keinen Ehevertrag, ich bin quasi heute auch im Blauen dabei.
Ja, es gibt immer ein Vorgespräch. Ich kriege sehr oft Zuschriften, wir wollen gerne einen Ehevertrag machen, da soll das und das drinstehen, bitte setzen Sie ihn auf. Wenn man aber dann mit dem Ehepaar spricht, dann hört man oft raus, dass sie was ganz was anderes wollen oder dass ihre Vorstellungen eigentlich falsch sind. Also es hängt auch nicht unbedingt damit zusammen, ob jemand vermögend ist oder nicht. Darauf kommt es nicht an, sondern man sollte sich immer gemeinsam überlegen, wollen wir die gesetzliche Regelung haben oder soll es in unserem Fall anders sein? Mhm. Die gesetzliche Regelung geht einfach von einer Alleinverdiener-Ehe aus, im Grunde genommen. Also davon aus, dass ein Ehegatte arbeitet und das Geld verdient und der andere zu Hause ist. So ist das ursprüngliche Bild, was sich der Gesetzgeber gedacht hat.
Ja.
Heutzutage, wenn zwei Leute heiraten und gleich viel verdienen, dann ist es oft gar nicht gewünscht, dass man später Unterhalt zahlen muss, zum Beispiel.
Okay.
Das ist eine ganz schön veraltete Ansicht, ne? Weil heutzutage arbeiten ja die meisten, oder?
Also ich würde sagen, ja, dass das Pärchen beide dann arbeiten in der Regel.
Ja, ja,
also,
natürlich ist das Gesetz auch auf eine Doppelverdiener-Ehe anwendbar, aber nach dem Gesetz wird eben alles hälftig geteilt im Scheidungsfall. Das heißt, der Zugewinn, der Vermögenszuwachs, den man in der Ehe erzielt hat, wird hälftig geteilt. Dann die Rentenansprüche, die jeder in die Rentenkasse eingezahlt hat, werden hälftig geteilt. Und dann für eine Zeit lang nach der Ehe gibt es oft auch noch einen Unterhaltsanspruch.
Okay.
Und diese Rechtsfolgen wollen viele nicht. Viele Paare, also Paare sind ganz unterschiedlich. Manche sagen, was meines ist, auch dein. Wir wollen überhaupt nicht differenzieren, selbst wenn einer was erbt, soll es beiden gehören. Und andere sind 20 Jahre verheiratet und gehen zusammen essen und rechnen immer noch genau aus, wer was hatte.
Ja, das stimmt.
Und wer wie viel vom anderen noch bekommt.
Stimmt, das ist ein guter Vergleich. Ja, stimmt.
Ja. Und wie lange dauert es in der Regel, bis man so einen Vertrag besprochen hat und bis er dann erstellt ist und unterschrieben ist? Ist das so ein langer Zeitraum oder wie stellt man sich das dann vor?
Normalerweise ist es kein sehr langer Zeitraum, aber natürlich brauche ich auch Vorlauf. Also ich habe schon manchmal Anfragen, da heißt es, wir wollen nächste Woche heiraten und vorher unbedingt noch einen Ehevertrag. Vielen fällt es wirklich auf den letzten Drücker ein und das ist dann schwierig, weil Es muss erst ein Vorgespräch stattfinden, dann muss der Entwurf gemacht werden und den Entwurf müssen sich beide ja nochmal angucken.
Ja.
Bei komplizierteren Fällen ist es auf jeden Fall sinnvoll, sich dann zu dem Entwurf nochmal anwaltlich beraten zu lassen, ob das wirklich auch so in Ordnung ist, weil ich bin ja als Notarin dann objektiv und unparteiisch und es sind ja oft entgegengesetzte Interessen. Insofern ist es auf jeden Fall wichtig, dass man einen Entwurf auch eine Zeit lang vorher hat und selbst nochmal prüfen und überlegen kann.
Ja, stimmt.
Das heißt aber, wenn jetzt beide sich einig sind, braucht man keinen Rechtsanwalt und kann es direkt beim Notar machen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, natürlich. Man braucht vorher eigentlich keinen Rechtsanwalt. Also in so einem Beratungsgespräch erkläre ich erstmal, was ist möglich, welche Gestaltungen gibt es, was ist sinnvoll und was ist nicht sinnvoll. Mhm. Viele kommen zum Beispiel an und sagen, sie wollen Gütertrennung vereinbaren. Wenn ich frage, warum, sagen sie, weil ich nicht für die Schulden meines Mannes oder meiner Frau haften will.
Okay.
Tatsache haftet niemand für die Schulden seines Mannes oder seiner Frau, eben auch nicht bei Zugewinngemeinschaft. Für sowas braucht man keine Gütertrennung.
Hm.
Ach, ich habe aber gedacht, das wäre so, siehst du?
Ja,
das denken ganz Neuland.
Viele, das habe ich jetzt mal angesprochen.
Das heißt, wenn einer Schulden hat, dann hat der andere keine Schulden.
So genau, so ist es. Egal, ja. Ob er die Schulden schon vor der Ehe hatte oder ob er sie mit in die Ehe gebracht hat. Der andere haftet nicht für die Schulden, nur wenn er einen Darlehensvertrag mit unterschrieben hat.
Okay.
Schulden können sich aber auf den Zugewinnausgleich auswirken und deshalb muss man dann in jedem Einzelfall nochmal besprechen, welche Lösung, welche Regelung ist für dieses Paar am besten.
Hm.
Ah.
Meine Güte. Sie sagten ja schon, dass es viel Zeit in Anspruch nimmt. Das heißt, wann sollten Sie sich melden? Was hatten wir jetzt gesagt? Ungefähr.
Naja, es wäre schon gut, also 2 Monate vorher wäre schon gut, aber allerspätestens, sagen wir mal, 6 Wochen vorher, 4 Wochen.
Sollte man sich vorher.
Sollte
man hat ja in der Hochzeitsplanung noch andere Dinge zu tun. Da ist also je früher, desto besser.
Ja. So ist es. Und meist ist man auch sehr froh, wenn man den ja doch unromantischen Teil hinter sich gebracht hat und sich dann wirklich auf die Hochzeitsvorbereitungen und auf das schöne Fest konzentrieren kann.
Ich habe noch eine Frage nochmal zurück zu dem Gespräch an sich. Das fällt mir jetzt gerade ein. Haben denn die Hochzeitspaare, kommen die schon mit irgendwelchen Ideen und sagen, die möchten gern irgendwas geregelt haben? Gütertrennung sagten sie beispielsweise, weil ich persönlich, ich wüsste jetzt nicht, was ich in den Ehevertrag mit reinnehmen kann und soll, was wichtig ist. Wissen denn schon wirklich viele Paare, was wirklich geregelt werden soll? Oder kommen die erstmal quasi blauäugig da rein und sagen,
was geht?
Ja, genau, liebe Frau Wilmer, was ist sinnvoll, was sollte da rein, was ist in der Praxis überhaupt üblich? Nochmal kurz zu dem Sprung dazu, das fehlt mir gerade so ein.
Teils, teils. Viele haben sich schon im Internet schlau gemacht und kommen dann schon mit einer Liste, was sie alles vereinbaren wollen und wie sie sich's vorstellen. Wenn man dann aber mit den Beteiligten spricht, merkt man, naja, vielleicht passt es doch nicht so ganz. Und dann kommen manche, die haben überhaupt keine Idee, was sie machen wollen und wollen sich einfach erstmal anhören, was kann man im Ehevertrag überhaupt regeln.
Ja, ja.
Sehr lustig ist es manchmal zu beobachten, wie unterschiedlich die Vorstellungen sind. Also ich habe schon Situationen gehabt, da kommt ein Brautpaar sehr verliebt rein. Also ich habe zum Beispiel in meiner einen Kanzlei stehen die Stühle ziemlich weit auseinander, weil da ein Tisch dazwischen ist, um Unterlagen hinzustellen.
Okay, ja.
Und die stellen dann die Stühle so zusammen, dass sie Händchen halten können oder so. Und kaum erkläre ich, was man regeln kann im Ehevertrag und dass man so machen könnte oder auch anders, merken die beiden zum ersten Mal, wie unterschiedlich ihre Vorstellungen sind. Und dann sieht man richtig, wie die Stühle so auseinander und dass dann die Atmosphäre wird dann so ganz eisig.
Bisschen kühler, ne? Ja.
Und dann ist es meist so, dass ich dann sagen muss, also es gibt die Möglichkeit und die Möglichkeit, aber nur sie können für sich selbst herausfinden, was passt und wie sie es möchten.
Mhm.
Also häufig muss man dann das Gespräch erstmal unterbrechen und sagen, überlegen Sie sich's und teilen Sie mir es mit, entweder per E-Mail oder wir machen ein neues Gespräch.
Ja.
Und wenn Sie sich dann geeinigt haben, dann erst kann ich ja einen Ehevertrag aufsetzen.
Ja, das so wäre ich wahrscheinlich reingegangen. Erstmal quasi wirklich erstmal so eine Art Beratungsgespräch erstmal, um zu gucken, was sinnvoll ist für diese Situation.
Ja, genau.
Und dass man dann quasi im Zweitgespräch oder im zweiten Termin dann tatsächlich dann den Vertrag aufsetzt.
Genau.
So würde ich das für sinnvoll ergeben, also zumindest von meiner Seite aus. Ja.
Zu den Kosten, gibt es da irgendwie so eine feste Gebührentabelle oder sowas wie beim Steuerberater? Ich kenne mich jetzt bei Rechtsanwälten nicht aus. Oder ja, ja. Gibt es da große Unterschiede oder Spielraum? Oder
also man
was
muss
für
jetzt
Kosten
unterscheiden
kommen so auf
zwischen,
einen zu?
Zwischen anwaltlicher Tätigkeit und notarieller Tätigkeit. Mhm. Im Notariat gibt es ganz feste Gebührensätze. Da gibt es das Gerichts- und Notarkostengesetz. Nach dem wird abgerechnet und da geht es immer nach dem Gegenstandswert. Mhm. Also es kommt darauf an, was geregelt wird. Zum Beispiel Regelungen zum Güterstand, also zur Zugewinngemeinschaft. Da ist tatsächlich als Gegenstandswert das zusammengerechnete Vermögen zugrunde zu legen, wobei Schulden zur Hälfte abgezogen werden. Und beim Ehegattenunterhalt kommt es darauf an, was geregelt wird, wie hoch die Einkommensdifferenz ist. Und beim Versorgungsausgleich, das wäre das mit den Renten, der Rentenausgleich, da kommt es auch auf die Regelung im Einzelnen an.
Aber jetzt nochmal um die Kurve zu bekommen, den Gegenstandswert misst sich nach dem Einkommen.
Beim Ehevertrag nach dem Vermögen, wenn man zum Güterrecht was regeln will, dann kommt es auf die Höhe des Vermögens
an. Und dann nimmt man einfach, angenommen, keine Ahnung.
Da gibt es dann Tabellen, da gibt es so Gebührentabellen und da entsteht eine 2,0 Gebühr nach dem jeweiligen Wert.
Was ist jetzt, wenn es ein ganz junges Paar ist, das irgendwie noch nichts hat?
Na, beim ganz jungen Paar kostet der Ehevertrag wenige 100 Euro.
Okay.
Okay, das wären jetzt die Notarkosten. Wie schaut es dann mit den Rechtsanwaltskosten aus, wenn ich da eine Beratung haben möchte? Wie funktioniert das mit der Abrechnung?
Also im anwaltlichen Bereich kann man ja die Beratungskosten vereinbaren. Wenn das jetzt nur eine sogenannte Erstberatung ist, dann gibt es ja so eine feste Pauschale von 190 Euro plus Mehrwertsteuer, die anfällt für die Beratung. Und sonst, wenn es aber was Längeres ist, wenn man als Anwalt zum Beispiel einen Vertrag ausarbeiten soll, das ist von Anwalt zu Anwalt unterschiedlich. Manche rechnen nach Stundensatz ab und manche dann eben auch nach dem Gegenstandswert oder so eine Kombination.
Ah, okay.
Okay. Und der Ehevertrag an sich, gibt es jetzt noch irgendwas zu sagen oder ist das immer alles ganz individuell?
Vielleicht wäre es wichtig, mal zu erklären, was überhaupt im Ehevertrag geregelt wird.
Ja.
Also ein Ehevertrag regelt ja den Fall der Scheidung und es gibt drei Hauptkomplexe, die man im Ehevertrag üblicherweise regelt. Das eine ist die Frage, wie soll der Vermögensausgleich nach der Scheidung sein? Soll es überhaupt Vermögensausgleich geben? Wenn man sagt, nein, im Fall der Scheidung soll jeder sein Vermögen behalten und es soll keine Ausgleichszahlungen geben, dann sollte man eine modifizierte Zugewinngemeinschaft machen. Mhm. Und da, also es bedeutet sozusagen, im Scheidungsfall gibt es keinen Vermögensausgleich, aber es greift nicht ins Erbrecht ein. Das heißt, wenn die Ehe bis zum Tod hält, hat man die gleichen höheren Freibeträge und die Erbquoten wie bei einer Zugewinngemeinschaft. Man kann aber auch sagen, zum Beispiel jemand hat ein Unternehmen und will nur das Unternehmen raushalten vom Zugewinn oder jemand hat familiäres Vermögen geerbt oder wird es erben, dann kann man auch sagen, wir wollen bei einer Scheidung einen normalen Zugewinnausgleich haben, nur diese bestimmten Vermögenswerte sollen ausgeklammert sein. So wären die Regelungen beim Zugewinnausgleich. Dann der zweite Punkt ist der Ehegattenunterhalt. Beim Ehegattenunterhalt muss man immer berücksichtigen, Vereinbarungen kann man nur über nachehelichen Unterhalt schließen. Also es gibt den Trennungsunterhalt und nachehelichen Unterhalt. Trennungsunterhalt ist der Ehegattenunterhalt von der Trennung bis zur Rechtskraft der Scheidung. Darauf kann man gar nicht verzichten. Ja. Wenn dann Verzicht im Ehevertrag stehen würde, wäre der ganze Ehevertrag möglicherweise nichtig. Okay. Weil jeder Verzicht auf Trennungsunterhalt ist nichtig. Man kann also nur schreiben, wie soll es mit Unterhalt nach der Scheidung sein.
Mhm.
Und da kann man zum Beispiel sagen, wir verzichten auf Unterhalt nach der Scheidung, es sei denn, jemand betreut gemeinsame Kinder. Beim Ehevertrag ist es sehr wichtig zu berücksichtigen, dass da die Vertragsfreiheit eingeschränkt ist. Wenn Sie, was weiß ich, einen Kaufvertrag über ein Haus schließen, können Sie eigentlich mehr oder weniger reinschreiben, was Sie wollen. Aber da Ehe und Familie unter dem besonderen Schutz des Grundgesetzes stehen, wird im Scheidungsverfahren einfach nochmal geguckt, ist dieser Ehevertrag in Ordnung oder ist er vielleicht sittenwidrig. Wenn jemand wirklich sehr stark benachteiligt wird durch den Ehevertrag, dann kann das Familiengericht im Scheidungsverfahren sagen, nein, den Ehevertrag wenden wir einfach nicht an, weil da ist jetzt die Ehefrau so stark benachteiligt worden.
Wow.
Deshalb muss man da immer auch auf eine Ausgewogenheit achten.
Ich finde es sehr gut. Das heißt, wenn man jemand reingeht, ich stelle mir gerade so die zweite Ehe vor. Bei der ersten Ehe kann ich mir das kaum vorstellen, so ein bisschen. Da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie. Aber bei der zweiten Ehe, da weiß man ja, ich sag mal, was man für Fehler vielleicht gemacht hat, so ein bisschen. Da hat man ein bisschen vielleicht auch ein bisschen mehr Lebenserfahrung. Und das finde ich gut, an der Stelle zu sagen, wenn jemand schon den Vorteil an sich einer Ehe schon hatte und wusste, worauf er sich einlässt, dass er dann nicht quasi diesen Ehevertrag nimmt und dann halt den anderen benachteiligt. Das finde ich an der Stelle gut, dass das quasi dann wieder aufgehoben wird, dass man sagt, okay, nee, hier ist es zu doll benachteiligt, den Ehevertrag nehmen wir dann nicht mehr, dann nehmen wir das Grundgesetz an der Stelle. Das finde ich richtig cool. Kommt denn sowas vor, dass dann jemand kommt zu Ihnen und sagt, ja, ich will da mal, ich mache jetzt mal eine Klasse, das ist das klassische Bild von mir, ja, der Millionär will die kleine, weiß ich nicht.
Genau das.
Putzfrau, ja, ich mache jetzt einfach mal so ein ganz banales Beispiel, das ist so ein bisschen, ne, will die Putzfrau so ein bisschen ausklammern und dahingehend dann versuchen, das ein bisschen zu benachteiligen im Fall der Fälle, dass es doch nicht klappt. Inwiefern müssten Sie das dann quasi in diesem Vertrag dann ihm dann mitteilen, dass das nicht geht? Also das wird ja dann schwierig sein.
Genau in diesem Fall, wenn es jetzt so wäre, dass der sagt, Schatz, du kannst froh sein, dass ich dich überhaupt heirate, weil solange du mit mir zusammen bist, hast du ja ein wunderbares Leben, ja, aber du musst auf alles verzichten. Ja. Auf Unterhalt, auf Versorgungsausgleich und auf Zugewinnausgleich. Ja. Und die würde jetzt ein Kind von ihm kriegen oder irgendwas und würde dann da sitzen, er würde sich trennen und sie hätte keinen Anspruch auf Unterhalt, dann würde das Familiengericht auf jeden Fall sagen, dieser ganze Ehevertrag ist unwirksam, weil er sittenwidrig ist. Und weil sie vielleicht auch in einer unterlegenen Situation war, sie ist erstens wirtschaftlich unterlegen, dann war sie vielleicht noch schwanger bei dem Abschluss des Ehevertrages. Das ist ja auch manchmal so, oh, ich will unbedingt, ich bin schwanger und will unbedingt, dass das Kind ehelich geboren wird. Und dann sagt der Mann, ich heirate dich aber nur, wenn du einen Ehevertrag unterschreibst. In solchen Situationen kann es sehr häufig dazu kommen, dass der Ehevertrag vom Gericht als sittenwidrig beurteilt wird und damit ist der ganze Ehevertrag nichtig.
Wow. Und was würden Sie dem Herrn dann empfehlen, wenn er sein Vermögen irgendwie schützen will?
Vermögen kann man noch am leichtesten schützen. Man muss wirklich aufpassen, es gibt da so ein Stufenverhältnis. Wie sensibel ist sozusagen der Bereich, in den eingegriffen wird? Also beim Kindesbetreuungsunterhalt und beim Versorgungsausgleich, das sind die sensibelsten Bereiche. Wenn man auf den Rentenausgleich nicht verzichtet und auch nicht auf Kindesbetreuungsunterhalt, dann kann man eigentlich schon recht sicher sein, dass ein kompletter Verzicht auf Zugewinnausgleich dann auch wirksam bleibt. Es gibt ja immer zwei Stufen bei der Prüfung. Das erste ist die Sittenwidrigkeit. Wenn man nicht zur Sittenwidrigkeit kommt, kann das Gericht aber auch möglicherweise sagen, der Vertrag muss angepasst werden. So wie Sie damals es vereinbart haben, war es zwar okay, aber Ihr Leben hat sich jetzt so geändert, dass es nicht mehr im Scheidungsfall dieser Vertrag einfach nicht mehr auf die jetzige Lebenssituation passt. Zum Beispiel zwei Berufstätige heiraten, sagen, wir machen Unterhaltsverzicht, wir kriegen keine Kinder mehr und jeder verdient genug.
Ja.
Und dann pflegt einer seine Schwiegermutter 15 Jahre lang, hat in der Zeit kein Einkommen und zahlt keine Rentenansprüche ein. Und dann trennt sich der andere Ehegatte und sagt, naja, hast du Pech gehabt, du hast ja verzichtet. Dann würde das Familiengericht sagen, so, hier findet jetzt eine Ausübungskontrolle statt. So ist es ungerecht, ich passe den Vertrag jetzt an. Für diesen Fall soll der Unterhaltsverzicht nicht gelten.
Ah, okay.
Zum Beispiel.
Also man lässt das alles so ein bisschen auch in der Waage. Das ist
genau.
Sehr, sehr fair. Ja. Hm. Okay, jetzt haben wir ja sehr viel über den Ehevertrag als solches gesprochen, wenn man einen hat. Was passiert denn, wenn ich jetzt keinen habe? In einem Scheidungsfall, wie wäre es da?
Wenn man keinen Ehevertrag hat, dann gilt im Scheidungsfall die gesetzliche Regelung. Gesetzliche Regelung bedeutet, zum einen, es wird der Zugewinn ausgeglichen, es wird für jeden Ehegatten getrennt berechnet. Wie viel hat jeder mit in die Ehe gebracht? Das ist das Anfangsvermögen. Wie viel hat jeder am Ende der Ehe? Das ist das Endvermögen. Endvermögen minus Anfangsvermögen ist der Zugewinn. Der den höheren Zugewinn hat, muss die Hälfte der Differenz an den anderen auszahlen. Ah. Und da ist es natürlich manchmal so, dass es als ungerecht empfunden wird. Zum Beispiel, jemand hat eine Immobilie geerbt, die wäre ja eigentlich vom Zugewinn ausgenommen. Aber die Wertsteigerung fällt in den Zugewinn, obwohl der andere Ehegatte natürlich gar nichts dazu beigetragen hat. Drum wollen viele in solchen Fällen einen Ehevertrag machen. Die zweite Konsequenz ist der Ehegattenunterhalt. Es wird nachehelicher Unterhalt gezahlt, wenn eine Einkommensdifferenz besteht und wenn entweder Kinder betreut werden oder man eine längere Ehedauer hatte. dann wird jedenfalls für eine Übergangszeit diese Einkommensdifferenz ausgeglichen durch eine Unterhaltszahlung. Und das dritte ist der Versorgungsausgleich. Das ist der Ausgleich der während der Ehezeit erworbenen Rentenanwartschaften. Der wird für jeden Ehegatten getrennt, berechnet, wie viel hat jeder eben eingezahlt, gesetzliche Rente, private Rente und betriebliche. Und dann kriegt jeder die Hälfte der Anwartschaften, die der andere erworben hat, übertragen. So wäre die gesetzliche Regelung.
Und wenn die eine Person, die jetzt weniger hat am Ende der Ehe und dann halt zum Beispiel die Rente bekommen würde, wenn die Person wieder heiratet, kriegt die dann trotzdem aus der ersten Ehe noch diese Rentenansprüche?
Ja, in dem Fall bekommt der Ehegatte trotzdem die Versorgungsanwartschaften des anderen, weil die werden ja schon im Scheidungsverfahren, praktisch mit Abschluss des Scheidungsverfahrens, auf das Rentenkonto übertragen. Und man hat dann einfach eine höhere Rentenanwartschaft, egal wie oft man danach noch heiratet.
Aber das ist schon krass, weil wenn ich aus der ersten Ehe halt noch was bekomme, jetzt diese Rente, und mein Leben sich dann so verändert, dass ich dann in meiner zweiten oder dritten Ehe viel mehr Geld verdiene und viel mehr Rente bekommen würde als meine erste Person, also die ich geheiratet habe, ist jetzt egal, ob Mann oder Frau, die erste Person, dann kann das ja nachher eigentlich kippen auch, ne? Dass die erste Person auf einmal, wenn die dann nicht mehr arbeitet, hat die ja auch automatisch weniger Rente.
Ja, das kann ja immer sein, aber es kann ja auch sein, dass man Vermögensausgleich kriegt und später nochmal 20 Millionen im Lotto gewinnt. Dann ändert sich ja der alte Vermögensausgleich auch nicht. Ja, also man wird praktisch so behandelt, als hätte man in eine gemeinsame Rentenkasse eingezahlt, würde nachher das Geld rausnehmen und durch zwei teilen.
Mhm. Ja. Egal, was danach passiert.
Egal, was danach passiert.
Egal mit wem, egal was. Egal was. Aha. Also unsere nächste Frage ist eigentlich immer so, was für falsche Vorstellungen haben Brautpaare manchmal. Weil ich glaube, wir haben auch schon falsche Vorstellungen gehabt jetzt gerade. Gibt es da noch irgendwas, was man noch sagen kann?
Also die erste falsche Vorstellung ist, viele denken, wenn sie keinen Ehevertrag haben, haften sie für die Schulden des anderen Ehegatten. Das ist schon mal falsch. Haben wir ja vorhin schon kurz angesprochen. Man haftet nicht für die Schulden des anderen Ehegatten. Die zweite falsche Vorstellung ist, manche denken, ein Ehevertrag regelt die Rechtsbeziehungen während der Ehe, also welche Rechte und Pflichten man hat, zum Beispiel, dass man dem anderen Taschengeld zahlen muss oder sonst was. Dafür ist ein Ehevertrag eigentlich nicht gedacht. In Ausnahmefällen gibt es sowas auch, dass solche Vereinbarungen getroffen werden, aber Hauptregelungsgebiet des Ehevertrages ist die Regelung des Falls der Scheidung. Was man vielleicht noch erwähnen könnte, was man in den Ehevertrag noch mit aufnehmen kann, ist ein Pflichtteilsverzicht. Wenn man zum Beispiel nicht will, dass der Ehegatte erbt, zum Beispiel ist der zweite Ehegatte und man will, dass die Kinder aus erster Ehe erben. Sowas kommt ja öfter vor.
Ja.
Dann hätte ja der Ehegatte durch die Heirat einen Pflichtteilsanspruch erworben, kann aber im Ehevertrag darauf verzichten, sodass man seine Kinder als Erben einsetzen kann, ohne dass der Ehepartner was bekommt.
Okay.
Interessant.
Ja, jetzt haben wir in vielen unserer Podcast-Folgen mit den Interviewpartner und Partnerinnen habe ich immer so eine Lieblingsfrage, die da wäre, ob sie irgendeine schräge Geschichte oder eine lustige Geschichte oder eine erinnerungsvolle Geschichte haben, die sie mit uns teilen können. Vielleicht irgendwas, was zum Ehevertrag oder zum Termin geschehen ist. Eins hatten Sie ja schon gesagt vorweg, dass wenn der Termin stattfindet, dass sie sich recht nah, die Pärchen nah beieinander setzen und dann irgendwann im Laufe der Zeit sich so ein bisschen trennen und nicht mehr Händchen halten. Gab es vielleicht irgendwie sowas bei irgendeinem Vertragsgespräch oder im Beratungsgespräch, irgendwas Lustiges?
Also ich hatte eine Sache, die ist noch gar nicht so lange her. Da sollte ich einen Ehevertrag aufsetzen. Die hatten gerade geheiratet, die haben es vorher einfach nicht mehr geschafft, den Ehevertrag zu schließen. Und dann hat die Frau gesagt, nee, so gefällt es ihr nicht. Und hat einen anderen Vorschlag gemacht, das wollte der Mann aber nicht. Und dann ging es so lange hin und her und dann konnten sie sich nicht einigen. Und dann hat der Mann die Scheidung eingereicht, weil er gesagt hat, ich habe gesagt, ich will nur unter der Bedingung des Ehevertrages heiraten. Und wenn du das nicht unterschreibst, dann lasse ich mich entscheiden. Und sie hat es auch nicht unterschrieben und dann haben die sich wirklich wieder scheiden lassen.
Wow.
Oh mein Gott.
Dann hatte ich aber andererseits zum Beispiel mal einen Fall.
Das ist aber traurig.
Ja, aber es ist schon.
Also, aber besser dann, als so eine Ehe zu führen, oder?
Die Menschen sind so unterschiedlich und viele, da merkt man, dass es wirklich so eine Liebesheirat ist. Und bei manchen hat man schon das Gefühl, das ist sehr rational. Und man sagt, das ist so eine Art Zweckgemeinschaft. Wir wollen eine Familie gründen, wir wollen uns gegenseitig beistehen, wie auch immer, zusammen wohnen und so. Aber da ist jeder so sehr auf seine eigenen Interessen oder auf so eine Trennung aus. Es ist einfach, also es ist interessant, die Menschen zu beobachten, wie unterschiedlich die aus das Thema Ehe sehen.
Ja, Wahnsinn, ja.
Ich hatte einen Fall dann mal, das war auch für beide die zweite Ehe und der Mann war in dem Fall sehr vermögend und die hatten gerade frisch geheiratet und er hat ihr einen lebenslangen Unterhalt von 20.000 Euro monatlich versprochen und ich habe gesagt, Entschuldigung, ich würde Ihnen davon abraten, ich würde wenigstens eine Mindestehedauer aufnehmen, weil im schlimmsten Fall kann es passieren, dass Ihre Frau Ihnen nach 4 Monaten wegläuft und Sie müssen die nächsten 40 Jahre diesen Betrag bezahlen, das war ihm egal.
Wow.
Es war ihm egal.
Okay, ja. Wenn der Beratungsassistent
ist. War sehr verliebt.
Ja, das war nett.
Haben Sie denn einen Tipp, wenn jemand wirklich, also ich stelle mir wirklich wieder dieses Millionärsbeispiel vor, erst dann habe ich wirklich diesen Ehevertrag im Kopf, sonst habe ich einfach keine Ideen dafür. Wenn jemand quasi reingeht in die Ehe und, also angenommen, der Millionär möchte diesen Vertrag und die andere Person möchte es nicht, wie kommt man da trotzdem zueinander, ohne dass es zu einer Scheidung kommen muss oder dass sie sich trennen müssen? Ich meine, da gibt es doch bestimmt auch Vorteile, die man da an der Stelle in Anführungszeichen verkaufen kann für die zweite Person. Gibt es da irgendwie einen Tipp für angehende Brautpaare, Hochzeitspaare, die sagen, wenn der eine Partner es nicht will und der andere aber eher ja, kann man die trotzdem irgendwie zusammenbringen an den Tisch und sagen, hört mal, es ist trotzdem sinnvoll, weil...
Natürlich gibt es das. Es kommt ja immer darauf an, wie weit man voneinander entfernt ist. Wenn man im Grunde gar nicht so weit voneinander entfernt ist, dann kann man ja erstmal gegenseitig die Argumente austauschen und versuchen, einen Kompromiss zu erarbeiten.
Ja.
Wenn die Fronten sehr verhärtet sind, so wie in Ihrem Extrembeispiel, der eine will, dass der andere Ehegatte auf alles verzichtet und der andere Ehegatte würde am liebsten sehr gut versorgt sein und man kommt überhaupt nicht zueinander, bietet sich auch eine Mediation an, dass man sich irgendwie eine Mediatorin oder einen Mediator sucht und sagt, wir lieben uns und wollen uns eigentlich heiraten und wollen eigentlich heiraten, aber unsere Vorstellungen sind so weit auseinander, wir müssen versuchen, irgendwie zueinander zu finden. Problematisch ist es natürlich, wenn man überhaupt nicht zueinander findet, weil Totschlagargument ist ja immer, wenn wir gar nicht heiraten, kriegst du auch nichts.
Ja.
So. Ja, ja. Da kann man immer sagen, wenn man nun 20 Jahre lang in einer nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft lebt, ist man ja auch nicht versorgt, aber dann würde sich der Partner vielleicht überlegen, sich doch jemand anderen zu suchen.
Okay, stimmt, das ist ein Argument. Ja, ja. Das stimmt. Das wäre ja dann das Hauptargument zu sagen, okay, deswegen schließen wir einen Ehevertrag ab.
Ja. Ja. Man muss einfach wissen, eine Ehe ist eine Wirtschafts- und Schicksalsgemeinschaft. So ist es vom Gesetzgeber vorgesehen und so ist es eigentlich auch gedacht. Also man heiratet ja jetzt nicht nur, weil man steuerliche Vorteile hat.
Sollte so sein. Ist ja manchmal unterschiedlich. Aber letztendlich ist eine Ehe ja auch immer ein Kompromiss. Also man macht ja nicht immer das, was man will, zu jeder Tageszeit. Nee. Da öfters mal Kompromisse.
Genau.
Genau, haben wir jetzt noch irgendeine Besonderheit, irgendwas, was wir jetzt noch nicht erwähnt haben oder irgendwas, was noch zu erzählen, zu sagen gibt?
Ja, es gibt auch Fälle, in denen Paare eigentlich gar keinen Ehevertrag machen wollen, der Ehevertrag aber von außen vorgegeben wird, entweder von Firmen, also es gibt zum Beispiel Arztpraxen oder sonstige Gesellschaften. Da steht im Gesellschaftsvertrag, jeder Gesellschafter ist verpflichtet, einen Ehevertrag zu machen, bei dem die Gesellschaft später nicht im Zugewinnausgleich berücksichtigt wird.
Interessant.
Oder Eltern geben es vor. Die sagen, ich setze dich nur als Erbe ein oder ich übertrage dir nur mein Immobilienvermögen oder sonstiges Vermögen, wenn du in deinem Ehevertrag dafür sorgst, dass der Ehepartner nichts davon kriegt, sondern letztlich alles bei den Enkelkindern landet.
Ja.
In solchen Fällen habe ich manchmal Mandanten, die sagen, oh, wir wollen eigentlich gar nicht und bitte den Ehevertrag so soft wie möglich. Also, dass wir so gut wie möglich uns gegenseitig versorgen, aber nur dieser eine Bereich soll dann ausgenommen werden. Das gibt es auch häufig.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Gerade wenn die Eltern was vererben wollen. Ja.
Aber ich will grundsätzlich nochmal sagen, Ein Ehevertrag hat nichts mit unromantisch zu tun, sondern es ist völlig in Ordnung zu sagen, jeder von uns hat sein eigenes Einkommen. Wir wollen nachher nicht diese komplizierte Rumrechnerei mit Unterhalt. Wir wollen keine Rumrechnerei mit Zugewinnausgleich oder sonst was. Jeder von uns ist vernünftig versorgt und wir wollen im Falle, dass wir uns trennen, Streit vermeiden. Hm. Und ein Ehevertrag ist bestens geeignet, um Streit im Scheidungsfall zu vermeiden. Die Scheidung, die geht viel schneller, ist viel billiger, als wenn man sich mit zwei Anwälten über alle möglichen Themen auseinandersetzt.
Stimmt.
Ja. Und im Ehevertrag hat man eben die Chance, solange man sich noch gut versteht, zu überlegen, was wollen wir. Sobald man sich trennt, kommen so viele negative Emotionen ins Spiel, dass man eben, es geht ganz oft gar nicht ums Geld, sondern einfach nur, um dem anderen nochmal eins auszuwischen.
Ja,
dass man dann Forderungen stellt.
Ja.
Einfach nur, um zu zeigen, hier, ich lasse mich nicht klein machen oder so. Und diese ganzen Argumente hat man vorher nicht.
Das stimmt.
Sondern vorher kann man sich überlegen, wie wollen wir es, jetzt lieben wir uns, wie stellen wir es uns vor, wenn wir uns trennen? Und ich denke, da findet jedes Paar für sich eine sehr gute und angemessene Lösung.
Ja. Kann man auch vor allem in Ruhe drüber nachdenken. Ne?
So ist es.
Ja.
So, ja, der Herr Mayer recht. Jetzt haben wir recht viel über den Ehevertrag gesprochen. Gibt es denn noch Punkte, die wir vielleicht vergessen haben oder die wir noch nicht erwähnt haben?
Ja, ich denke, man sollte sich immer auch noch mal Gedanken über das Erbrecht machen. Natürlich denkt man, genauso wie man ungern an eine Scheidung denkt, denkt man erst recht nicht gern an den Tod. Aber viele haben einfach Fehlvorstellungen von der gesetzlichen Erbfolge. Viele heiraten und denken, damit ist der Ehegatte, solange man noch keine Kinder hat, Alleinerbe. Und das stimmt zum Beispiel nicht.
Mhm.
Wenn man keine Kinder hat und heiratet, ist der Ehegatte Erbe zu 3/4. Und das restliche Viertel erben entweder die Eltern des Ehegatten, wenn die noch da sind, oder die Geschwister. Und schon ist man in einer Erbengemeinschaft. Drum, viele, wenn die das wüssten, würden dann sagen, wir wollen uns unbedingt, solange wir noch keine Kinder haben, gegenseitig als Alleinerben einsetzen. Und das würde ich dann auch unbedingt empfehlen.
Aber das kann man außerhalb des Ehevertrags machen? Oder wäre das dann innerhalb des Ehevertrags sinnvoll?
Nein, das muss man außerhalb des Ehevertrages machen. Entweder man macht ein gemeinschaftliches Ehegattentestament, nachdem man verheiratet ist, oder vor der Ehe kann man einen Erbvertrag machen, wenn man das gegenseitig also bindend haben will.
Mhm.
Sonst könnte auch jeder ein Einzeltestament machen.
Okay.
Und wenn man Kinder aus den Vorehen hat? Es ist ganz schön kompliziert alles.
Ja, auch dann ist es besonders wichtig, eine testamentarische Regelung zu finden, weil gesetzlich ist ja dann der neue Ehegatte mit den Kindern aus erster Ehe in einer Erbengemeinschaft.
Mhm.
Wenn die sich nicht so gut verstehen, ist es ungünstig. Und dann kann man eben auch andere testamentarische Regelungen treffen, damit man zwar den zweiten Ehegatten auch versorgt, aber die Kinder aus erster Ehe nicht benachteiligt werden oder was man immer regeln will.
Ja.
Manche wollen jetzt nur den neuen Ehegatten bedenken, andere wollen, dass der neue Ehegatte auf alles verzichtet, weil die Kinder aus erster Ehe erben sollen. Bei sowas sollte man sich auch unbedingt beraten lassen.
Ja.
Aber ist es denn so einfach, darf man das überhaupt, dass man jetzt zum Beispiel die Kinder, die eigentlich ein Recht hätten, dass man die rausnimmt, darf man das überhaupt?
Ja, man darf das. Es herrscht ja Testierfreiheit, aber dafür haben die Kinder dann einen Pflichtteilsanspruch. Pflichtteilsanspruch ist die Hälfte des gesetzlichen Erbteils, aber die werden dann nicht Mitglieder der Erbengemeinschaft, sondern haben nur einen Zahlungsanspruch gegen den oder die Erben.
Ja. Ah, okay. Mhm. Wow.
Also kompliziert. Also da müssen wir dann nochmal eine Folge zu machen.
Genau.
Ja, das springt in den Rahmen.
Okay, überlegen wir uns, ob wir dazu noch eine Folge machen. Schreibt uns doch in den Kommentaren, ob euch das interessiert. Genau. Dann, was ist jetzt unser ultimativer Tipp zum Schluss? Also Ehevertrag ja oder nein? Kann man das so pauschal beantworten?
Was ich denke, was man pauschal beantworten kann, jedes Paar sollte sich Gedanken machen, ob es einen Ehevertrag abschließen möchte oder ob es die gesetzliche Regelung für sich angemessen findet. Aber man sollte sich auf jeden Fall schlau machen, wie ist die gesetzliche Regelung, um zu wissen, was kommt auf uns zu im Zweifelsfall. Und wenn man das genauer wissen will, ist eine Beratung auf jeden Fall sinnvoll.
Ja, das stimmt.
Ja, sehr gut.
Cool. Ja, super. Vielen Dank. Vielen Dank für den Input.
Das sehr waren gerne. Doch
sehr, sehr auch schwierige Sachen dabei, aber sehr interessante Sachen. Also es ist wirklich, ist natürlich schwierig für jemanden, der gerade heiratet, der hat das Thema Trennung und gerade Erben und Tod natürlich nicht wirklich auf dem Schirm, aber es ist eine wichtige Sache, ne? Gerade wenn es natürlich um finanzielle Dinge geht.
Man denkt ja auch über Versicherungen nach und solche Dinge. Das sind alles Sachen, die ja nicht so, genau, die etwas lästig sind, aber nachher ist man sehr froh.
Genau. Ja, super. Dann sind wir schon am Ende. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Und die Kontaktdaten von Ihnen, Frau Brühlmeier, die schreiben wir dann in die Shownotes mit rein. Also wenn ihr dann eine Beratung benötigt, dann wisst ihr, wo ihr hin könnt und dürft. Falls ihr noch Fragen habt zu dem Thema, kann ja sein, gerne in die Kommentare reinschreiben. Dann würden wir Ihnen die einfach im Nachgang nochmal stellen und präsentieren wir die einfach nochmal. Ja, dann bedanken wir uns dafür, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann seid doch so lieb und bewertet uns auf Google Maps oder auf Apple Podcasts und folgt uns auf Spotify oder teilt gerne unseren Podcast an eure Liebsten und unterstützt uns, damit wir weitere tolle Folgen produzieren können für euch.
Ihr findet uns unter www.hochzeits-podcast.com. Dort findet ihr auch unseren Shop. Es gibt viele coole Sachen für die Braut, den Bräutigam, die Trauzeugen und sogar auch für Freunde und Familie. Es gibt nicht nur T-Shirts, sondern auch coole Hoodies, Tassen, sogar Babystrampler oder Hundizubehör. Und das Coolste an der ganzen Sache, ihr könnt das auch alles selber personalisieren. Also schaut unbedingt mal rein, was wir da Schönes für euch vorbereitet haben. Wir freuen uns. Vielen Dank.